Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Was, also ich, warte, bevor ich die Frage, was dir auf den Nägeln brennt, ich habe einen spannenden Versuch. Jetzt wirst du gleich denken, er spinnt.
Ich guck nicht drauf.
Nee, du kannst ruhig drauf gucken. Denk mal an einen Pinguin.
Ja.
Und jetzt beschreibe mir den Pinguin.
Dieser Pinguin ist ungefähr 50 Zentimeter hoch, hat einen weißen Korpus, schwarze Flügel und einen gelben Schnabel.
Also aber so ein ausgewachsener oder Babypinguin
oder
ein echter.
Nee, schon echt, ja.
Das klingt jetzt erstmal bescheuert, aber interessant, es gibt Untersuchungen, wenn zwei Menschen an einen Pinguin denken, da denken nur 12% quasi an denselben Pinguin. Denn es könnte jetzt ja auch ein Stoffpinguin sein, es kann ein Babypinguin sein, es kann ein großer sein, was weiß ich, einer, der einen Hut auf hat. Faszinierend, oder?
Und die Quintessenz ist?
Ja, wenn zwei einen Pinguin sich vorstellen, dann denken die an also ganz was anderes. Also das heißt, dass die Wahrnehmung bei den Menschen halt komplett verzerrt ist. Mir ist das auch diese Woche bewusst geworden.
Meine ist immer richtig.
Das stimmt. Nee, du hast dir einen Pinguin vorgestellt. Also ich glaube, ich hätte mir jetzt auch einen ähnlichen Pinguin
vorgestellt. Sonst hättest du ja gestellt einen Babypinguin vor.
Ja, also da, an Babypinguin hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch an einen normalen gedacht tatsächlich. Aber da sieht man, wie das auseinandergehen kann, wie man sich täuschen kann. Denn man denkt ja auch immer gerne, Mensch, das ist ja völlig logisch. Aber anscheinend eben nicht. Und ich habe ja diese Woche mal recherchiert zum Thema Vermögen in Deutschland. Jetzt gibt es da ja viele Zahlen. Leider sind manche schon, oder die meisten ein bisschen älter schon, dann von 2020. Also es gibt jetzt keine aktuellen Zahlen. Beim Einkommen gibt es ja schon viele auch aus dem letzten Jahr. Aber gerade Vermögen, diese ganz großen, tollen Vermögensstudien vom IW Köln und von der Bundesbank und allem, sind schon ein paar Jahre alt. Aber trotzdem ist das interessant, wenn man sich das mal anschaut, dass eben echt sehr viele Leute in Deutschland kaum Vermögen haben. Also das ist schon...
ich habe ja das Video geschnitten, übrigens ein tolles Video, wirklich, schaut euch das an auf dem Hauptkanal, es ging nur einfach um dieses 10. Bett.
Ja, es ist...
Ey, das ist, nein, das ist so traurig.
Es aber ist wirklich Wahnsinn, also die ärmsten 10% haben, das ist jetzt aus dem Jahr 2020, haben ein Vermögen von, ja, es ist wirklich zum Lachen
ja,
und zum Weinen gleichzeitig, von 900 Euro.
Ja, das ist, Leute.
Das ist schon.
Ich lache nicht die Leute, es ist so traurig. Es ist, diese Zahl, als wir die recherchiert haben oder du recherchiert hast und ich dann das gesehen habe, das ist, boah, das ist so wenig, so, so wenig. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass es so wenig ist.
Also das 5. Perzentil ist sogar im Minus. Das sind, glaube ich, minus 300 oder minus 700. Und 20. Perzentil, also zu Perzentilen wissen sicherlich viele. Also wenn man jetzt das 90. Perzentil nimmt, das ist dann quasi sehr, sehr weit oben. Das heißt, 90% haben weniger. Und da quasi beginnen dann halt, ab da beginnen dann die obersten 10%. Das 10. Perzentil sind dann quasi
die 10, ganz, 10 Ärmsten
sozusagen.
Und dann 900 Euro.
Also 90 sind da quasi dann drüber. Und
ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Rechnung alle Deutschen mit einbezieht oder alle Erwerbstätigen oder alle ab 18, I don't know.
Aber
10% wären dann ja circa 8 Millionen Menschen. Also wenn man ganz deutsche, und das unter 900 Euro, das ist...
Alter, ja, und auch, wenn man jetzt sich, gut, das kann man jetzt sagen, das ist dann extrem, also es sind natürlich auch 10%, ist viel, aber trotzdem, wenn man sich das 30. Perzentil anschaut, das ist ja dann schon, also 50. Perzentil ist Median, also das ist genau die Mitte und dann danach kommt das 40. und das 30. Also da ist man dann nicht so weit weg. Das 30. gerade auch mal 18.800 Euro, runden wir vielleicht mal ein bisschen auf, weil es schon ein paar Jahre her ist, also auch keine Garantie dafür, aber runden wir mal auf großzügig auf 25.000 auf.
Ja, Vermögen,
ist,
Leute,
ja,
ne?
Vermögen, nicht, nicht Einkommen, und, Vermögen, ja, das ist schon.
Ja, 25.000 bitter. Euro monatliches Einkommen wäre stabil. Nein, es geht ja darum, Vermögen, wir reden da ja jetzt nicht nur von Geld auf der Bank, so, deshalb sind ja diese 900 Euro auch so kaum zu greifen, weil da könnte ja auch ein Auto dazu gehören, Immobilie was auch sonst immer. Was. Und das ist halt schon, boah, ist halt
ja, gut. Du hast praktisch nichts. Also das
ja.
ist
zumal, besitzlos sozusagen. Zumal die 900 Euro durch die Inflation in den letzten Jahren ja auch nochmal deutlich an, also diese 900 Euro deutlich an Wert verloren haben. Also wenn ich schaue, was so die Lebenserhaltungskosten auch von mir sind, so in München, selbst wenn ich sparen würde, also die 900 Euro sind, die sind sehr schnell weg. Sehr schnell weg.
Ja, Wahnsinn. Wichtig auch, dass man sich mal sowas auch klar macht. Und wir können mal gleich drüber sprechen. Es gibt ja gerade spannende Diskussionen. Also zum einen wird ja viel diskutiert über die sogenannten Millionäre. Thema Kapitalerträge. Da wurde ja in dieser Woche, da hat sich ja die Frau Dröge heißt von den Grünen mal aus der Deckung gewagt. Sehr, sehr spannend, weil sie hat gesagt, ja, Millionäre. Also das wäre dann, Millionäre klingt immer so reich, aber das fängt ja dann theoretisch, ein Millionär fängt ja ab einer Million an.
Vielleicht noch, es geht um die soziale Abgaben auf Aktiengewinne. Genau,
Kapitalerträge. Da ja. Habeck hat das erst in den Raum gestellt, dann wurde 2 Wochen rumgeeiert und immer, ach ja, nee, und das überlegen wir uns dann danach und es sind ja nur die Reichen gemeint und nicht die Sparer. Jetzt zum ersten Mal, da wird dann auch jetzt wahrscheinlich wieder rumlaviert, aber die Million steht im Raum. Jetzt klingt das erstmal brutal viel. Habeck konnte übrigens bei Maischberger, das fand ich eigentlich viel erschreckender, da hat Maischberger ihn konkret darauf angesprochen, ob man denn ausschließen könne, wenn jemand 30.000 in ETFs hätte. Es kam auch keine klare Antwort. Es kam kein Nein. Es kam ein es kam kein klares Nein und 30.000, also ja, bei 30.000 wären wir jetzt, da wären wir noch vom Median, und das sind jetzt ältere Zahlen, vom Median noch weit weg. Und selbst das kann man nicht sagen, nein. Also wirklich, ich kann mich nur wundern. Und jetzt kommt das Irre bei dieser Million. Das ist auch so eine Perversion, weil wahrscheinlich werden wir in 100 Jahren, wird immer noch über den Millionär diskutiert. Es ist ja auch irgendwie logisch, weil früher war halt so ein Millionär, klar, wahrscheinlich bei dir auch, wenn man klein war, Millionen war halt quasi, setzt man irgendwie mit Reichtum gleich. Jetzt ist seitdem auch schon viel Zeit vergangen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir würden jetzt 1 Million ansetzen. Es ist ja eh schon relativ lächerlich, weil ich sage jetzt mal plakativ, jeder, der eine vernünftige Immobilie hat, entweder in einer sehr guten Lage oder halt eine größere Immobilie oder ein Haus in Deutschland, ist eigentlich schon Vermögensmillionär.
Oder kratzt dran.
Ja, nah dran. Oder
in München sowieso.
München sowieso. Oder wenn du halt irgendwo ein Haus hast, wenn es nicht gerade komplett am ADW ist, dann bist du von der Million schon nicht weit weg, wenn nur ein bisschen was vielleicht auf dem Konto hoffentlich ist oder ein paar Aktien noch oder was auch immer. Und jetzt sagen wir mal, wir nehmen die Million. Die wird jetzt, sagen wir, die sind reich genug, die werden jetzt besteuert. Dann nimmst du einfach mal 2% Inflation. Dann ist diese Million, in 20 Jahren sind das de facto noch 673.000 Euro. Dann müsste ich eigentlich da schon auf 1,5 Millionen gehen. Jetzt rechnen wir mal nur mit 3% Inflation, was jetzt auch nicht verrückt wäre. Dann hätte sich der Wert in 20 Jahren fast halbiert. Das heißt, man müsste dann in 20 Jahren sagen, wenn man die Million macht, ich sage nicht, dass ich das gut finde, um Gottes Willen, dann müsste man in 20 Jahren eigentlich schon verdoppeln. Wird aber halt nicht passieren. Und das ist ja auch etwas absolut Irres, weil diese Million, die ist halt einfach so, eine Million ist viel Geld. Ja, natürlich ist 1 Million nicht wenig Geld, aber trotzdem, es ist einfach so idiotisch, einfach sich so willkürlich, ja, okay, Millionen, Millionär, da sind die meisten Leute wahrscheinlich neidisch drauf, da sagen viele, das ist reich. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist das halt ein absoluter Schwachsinn.
Ja, es ist Populismus in Reinsform, weil die Million ist natürlich für viele auch so eine mentale Barriere, wo man dann sagt, okay, Millionär ist reich, da hast du recht. Deswegen ist ja dieser Anker, der gesetzt worden ist von der Million, der wird ja nicht einfach so gesetzt. Das hat auch was Psychologisches. Und der zweite Punkt, warum es halt reinster Populismus meiner Ansicht nach ist die Tatsache, dass ständig ein Bild von vermeintlich Reichen skizziert wird, von Millionären, das einfach gar nicht stimmt. Der Millionär, der gemeine Millionär wird in diesen Kreisen eigentlich immer als faule Sau dargestellt.
Immer Erbe schwingt mit so. Eigentlich. Wenn jemand 1 Million hat, dann muss er eigentlich Ausbeutung oder geerbt.
Dazu ein kleiner Funfact, wenn das die Politiker noch nicht mitbekommen haben. In Deutschland ist es auch sehr, sehr schwer, aus eigener Kraft Millionär zu werden. Das hat aber Gründe, die wir hier auch schon häufig besprochen haben. Deshalb sind ja die meisten Milliardäre in Deutschland auch Erben und die meisten Milliardäre in Amerika Unternehmer. Aber das lassen wir mal ganz kurz. Das ist ein anderes Thema. Die Zahlen sagen was ganz anderes. Die Zahlen sagen nämlich, dass der durchschnittliche Millionär oder der durchschnittliche vermögende Mensch einfach auch stundenmäßig viel mehr arbeitet und auch eine größere Verantwortung trägt. Stichwort Personal etc. Und das wird bei dieser Gleichung häufig einfach negiert und das ist für mich Populismus in Reinsform.
Und dann gibt's ja noch eine spannende Sache. Ich finde, da wird auch immer viel in einen Topf geworfen, weil es heißt dann die Reichen. Also jetzt haben wir, glaube ich, schön erläutert, dass ein Millionär natürlich wohlhabend ist, relativ reich ist, aber die Reichen, ich finde, das wird jetzt einem, jemand, der ein Vermögen von 1 Million hat, nicht gerecht, wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel Milliardären. Das sind ja auch Lichtjahre. Also das klingt dann immer so, ja, Millionär ist viel, Milliardär, ja gut, der hat halt ein bisschen mehr. Nee, das sind schon Lichtjahre. Das ist ungefähr so, wie halt das 10. Perzentil vom 90. Perzentil entfernt ist. Wahrscheinlich ist es noch viel, nee, es ist sogar noch viel, viel mehr, aber das sind Lichtjahre und das in einen Topf zu werfen, das ist halt auch schon immer sehr, sehr unseriös. In Davos haben ja 370 Millionäre und Milliardäre einen offenen Brief unterzeichnet, dass sie härter besteuert werden wollen. Ja, das wird, macht dann auch immer Schlagzeilen natürlich. Da frage ich mich, die erste Frage, die ich mir immer stelle, ein Milliardär, der fordert, dass er härter besteuert wird, da frage ich mich immer, was hält ihn davon ab, sein Geld in die Hand zu nehmen und damit selber gute Sachen zu machen? Also das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, weil es verbietet ihm ja keiner.
Du, ja, ja, es ist.
Das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle. Ich kann nichts Gutes tun, nur erst, wenn der Staat kommt und sagt, jetzt, du musst dann, weiß ich nicht.
Man könnte ja auch mal auf die Gedanken kommen, dass dieser Milliardär vielleicht für sich auch sich was ausrechnet, wenn er das öffentlich fordert bei den politischen Parteien. Könnte ja auch ein Eigeninteresse hinterliegen. Also, ich weiß es nicht. Ich möchte keinen dieser Millionäre und Milliardäre, was unterstellen. Ich fühle mich nicht als Millionär. Vielleicht bin ich das, wenn man die Firmenbewertung dazu zählt. Ich bin definitiv kein Milliardär.
Noch nicht.
Und ich möchte nicht härter besteuert werden. Darf ich das auch irgendwo kundtun?
Ja, da wird's dann ja sowieso kompliziert, weil Vermögen ist ja auch immer.
Du hast nämlich gerade was gesagt.
Vermögen heißt ja nicht, es liegt Cash unterm Kopfkissen auf der Bank.
Deshalb, ich mag das nicht immer dann so Extremsbeispiele zu nehmen, aber auch ein Millionär muss nicht unbedingt sein, dass er mehr hat. Es kann zum Beispiel sein, dass eine ältere Dame in München, die fast nie gearbeitet hat, weil sie die Kinder großgezogen hat, der Mann ist jetzt tot und sie lebt jetzt in der Immobilie und hat aber eine unfassbar niedrige Witwenrente oder sonst was. Das Haus wurde in den 60ern gekauft. So, die ist jetzt Millionärin, weil sie das Haus hat. Sie hat aber vielleicht 400 Euro im Monat zum Überleben. So, die Frau hat kein Millionärsleben. Und jetzt könnte man sagen, ja, verkauft doch die Immobilie, aber das ist dann halt auch, das ist total unmenschlich, weil das ist vielleicht eine Dame, die einfach in dem Haus noch ihr Leben verbringen will, wo sie ihr ganzes Leben gelebt hat. Fair point.
Es ist auf jeden Fall kompliziert. Also klar, ich finde, das ist eine sehr schwere Diskussion, weil wenn man jetzt mal wirklich über Milliardäre spricht, ich finde das affig zu sagen, es darf keine Milliardäre geben, das fordern ja viele Linke. Das sehe ich nicht so. Man muss natürlich zwei Fragen stellen. Erstens, braucht jemand so viel Geld? Nein, natürlich braucht es nicht, das ist klar. Und eine Frage, die ist natürlich berechtigt, hat jemand irgendwann, gibt es vielleicht irgendwann auch dann die Billionäre, also auf Englisch gibt es die ja schon, aber deutsche Billionäre, hat jemand denn irgendwann zu viel Macht? Der Machtaspekt ist tatsächlich das Einzige, wo ich sage, ja, da muss man mal drüber nachdenken, weil klar, irgendwann kann das natürlich dann komplett ausufern. Sonst, klar, es brauchen, aber die Frage ist immer, was braucht man schon? Klar, braucht jemand 50 Milliarden? Natürlich nicht. Aber braucht jemand ein Haus? Nee, eine Wohnung reicht auch. Braucht jemand eine Wohnung? Das sind so Diskussionen, ich finde, das sind so philosophische Diskussionen. Was braucht ein Mensch wirklich? Und das rational zu beantworten, finde ich schon herausfordernd.
Ich glaube, die Chance auf Aufstieg war eine der treibendsten Kräfte, die Deutschland wieder aufgebaut hat, der immer Teil von Aufstiegsgeschichten auch von ganzen Ländern waren. Wenn Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie sozial aufsteigen können, dann sieht es mit den Wirtschaften in diesen Ländern auch häufig sehr, sehr schlecht aus. Deshalb ist das, finde ich, eine vollkommen falsche Diskussion. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Übergang machen möchte zu unserer Fitness-Challenge. Das ist jetzt ein sehr harter Cut, aber ich möchte es kurz machen, weil da haben noch einige gefragt in unserem WhatsApp-Channel.
Link unten in der Beschreibung.
Da könnt ihr uns ja immer dabei begleiten. Ich möchte noch ganz kurz von dieser Step-Challenge das
Fazit ziehen. Du warst ja fast gestorben, kann man sagen. Also nicht gestorben, aber
ja,
es war zäh.
Es wurden am Ende dann am Sonntag 90.000 Schritte, weil der Ofen aus war, die letzten 10.000. Das war wirklich schwierig. Es wurden, glaube ich, ich war dann irgendwie bei 235.000 Schritten in der gesamten Woche. Ist ja einiges, sind ja über 200 Kilometer, die ich gelaufen bin. Muss aber sagen, drei Leute haben mich geschlagen. Ich darf aus DSGVO-Ordnung deren Namen natürlich nicht sagen, weil ich nicht nachgefragt habe, aber drei Männer, es waren Männer, haben mich geschlagen. Riesen Respekt. Es haben super viele mitgemacht.
Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also, ja. Wow.
Es haben auch 7 Leute, sind über 200.000 Schritte gegangen. Die haben mich nicht geschlagen, aber haben so viel Schritte gemacht, dass wir gesagt haben, komm, die kriegen auch ein Jahr Beating Beta gratis, weil wer sich so reinhängt, der hat das irgendwie verdient. Und noch über 50 weitere Leute haben sich Bootcamp Börse verdient. Also war echt cool. Feedback war geil. Und diese Woche ist ja die keine verarbeiteten Lebensmittel Challenge. Das sieht auch gut aus. Und für nächste Woche habe ich mir schon was überlegt. Das kündige ich jetzt an. Keine Kalorien trinken.
Ja, das ist eigentlich einfach.
Ja, mach das mal.
Aber zählt bei so Light-Getränken, fällt mir gerade ein, da steht doch manchmal so, keine Ahnung, eine Kalorie. Also dann eigentlich ist nur Leitungs, oder?
Das muss jeder für sich selbst definieren. Ich mit keiner Kalorie sage ich null Kalorien.
Ja, dann ist ja nur Leitungswasser erlaubt. Ja, das ist ja auch, schadet ja auch nicht. Ja.
Tut meine, glaube ich, eine Woche gut.
Auf jeden Fall. Clean Eating, was wirklich das beste Essen ist. Also ich bin da jetzt voll eingegroovt, also jetzt schon seit vielen Wochen, aber wirklich das Beste, einfach ein paar Kartoffeln kochen, Hähnchenfleisch, irgendein Gemüse, Paprika oder was, einfach roh dazu und Eier noch, damit es so ein bisschen saftiger, fluffiger wird. Einfach ohne alles, super, besser geht's nicht.
Normale Ernährung.
Ja, aber ohne auch irgendwie Schnickschnack, ohne alles. Einfach, ja, ist wirklich... Es ist schon krass, was das für einen Unterschied macht, einfach wie man sich fühlt und wie schnell man auch merkt, wenn man das mal durchzieht, 3-4 Wochen, sagen wir mal mit minimalsten Ausnahmen, sagen wir mal zu 80-90% das durchzieht, das ist schon ein heftiger Unterschied. Ich habe einen Filmtipp.
Erzähl.
Ich habe es dir, glaube ich, schon gesagt, ich werde es kurz erläutern, ich will aber nicht spoilern. The Substance, der hat auch, glaube ich, schon ein bisschen Schlagzeilen gemacht mit Demi Moore, spielt da die Hauptrolle. Und ich werde ein bisschen die Story kurz erzählen, aber nicht, was dann Spannendes passiert. Vielleicht schon die Frage an dich, wie du damit umgehen wirst. Also, Demi Moore ist eine erfolgreiche Schauspielerin, aber sie ist halt schon nicht mehr ganz jung und dann wird das halt so ein bisschen persifliert, quasi nach dem Motto, ja, fliegst jetzt raus, bist nicht mehr, brauch eine Jüngere, so mal spitz gesagt. Und dann hat sie halt natürlich eine kleine Lebenskrise und dann es ist so eine Mischung aus Horror und Sci-Fi, wie sich das dann entwickelt. Dann stößt sie auf eine Substanz, die man nehmen kann und diese Substanz klingt jetzt erstmal absurd, aber führt dann quasi eine Zellteilung durch und es gibt dann eine, klingt jetzt absurd, aber der Film ist wirklich gut. Es gibt dann quasi eine zweite Demi Moore, nur als viel, viel jüngere Version. Also quasi, man kann sagen, als perfekte, ich würde mal schätzen, wie alt willst du jetzt sein? Wahrscheinlich 20, maximal Mitte 20. Und dann existieren aber quasi beide Versionen. Das Spannende im Film ist quasi, es ist immer so ungefähr eine Woche. Also eine Woche ist sie die alte Version, eine Woche ist sie die neue Version. Und jetzt ist das Spannende. Was passiert dann? Klingt ja erstmal ganz okay, dass man sagt, ja, aber dann wird's halt spannend, weil dann ist die Frage, man muss quasi immer wieder bewusst in diesen Hin und Her wechseln und sind schon ein paar eklige Szenen, dass man dann quasi so Spritzen aufzieht und sich das dann wieder reinjagen muss, also dass man quasi immer diesen Switch dahin kriegt und ich fand den Film psychologisch sehr interessant, also weil es ist quasi dieselbe Person, aber halt eben doch zwei. Und das, wie das miteinander interagiert und wie das dann den Verlauf, also wirklich, mit dem Ende war ich nicht zufrieden, aber der Film wirklich, es ist seit langem mal wieder, dass mich ein Film nicht gelangweilt hat und das passiert meistens.
Ich werde mir zu Gemüte führen.
Ja, das bin ich gespannt.
Irgendwann mal.
Aber es ist so ein Film, wo ich mir denke, wenn ich mir als Regisseur den Film nochmal anschaue, warum einfach die letzten 20 Minuten weg? Wäre perfektes Ende gewesen. Hätte man mich mal gefragt, hätte ich gesagt, so hier.
Fragen sich Leute wahrscheinlich auch.
Berühmteste Film der Welt wäre das jetzt.
Hättet ihr das mal weggelassen? Frage, das denke ich mir auch häufig. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Und zwar, die letzten Talks waren ja sehr, da ging ja viel um das Thema Wahlen und Politik und alles. Und ich habe ja meine Unzufriedenheit mit dem System, ja, mit dem Parteiensystem, wie wir es jetzt haben, dargestellt. Und ich bin dann auf einen Kommentar gestoßen nach dem letzten Talk, der gesagt hat, eigentlich müsste es eine Regelung geben, eine Partei darf nicht wiedergewählt werden. Weil nur so können wir sicherstellen, dass die Macht nicht korrumpiert. Und ich fand den Gedanken echt spannend. Und bin dann mal wirklich tiefer in dieses Rabbit Hole reingesprungen. Und dieser Satz, also ganz geht der Satz so, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut, ist von einem britischen Baron. Ist von dem britischen Baron Acton, der bis 1902 gelebt hat, der das gesagt hat, Macht korrumpiert. Und ich bin dann mal wirklich, dann wollte ich gucken, was sagt denn die Studienlage? Gibt es dazu Studien, ob das wirklich so stimmt? Und ich bin auf zwei echt spannende Studien gestoßen. Ich möchte das mal kurz vorlesen, weil das
von Baron Acton.
Nein. Die erste ist von der Uni in Lausanne. Und ich lese einfach mal vor. Das Team führte ein Experiment durch, bei dem ganz normale Menschen Diktator spielen durften. Fast 500 Teilnehmer wurden zufällig entweder als Leader oder Anhänger eingeteilt. Die Leader durften einen Geldbetrag zwischen sich und ihren Anhängern aufteilen. Okay, soweit so klar. Dabei konnten sie anonym entweder eine für alle günstige Wahl treffen, bei der am Schluss unter dem Strich für alle mehr Geld vorhanden war. Die Differenz wurde dann von den Forschern dazugegeben. Oder eine antisoziale Wahl treffen, bei der der Leader mehr bekam, die Anhänger aber weniger und alle zusammen am Schluss weniger besaßen. So.
Lass mich tippen, es ist ja immer so bei solchen Experimenten, dass man im Zweifel, wenn der andere irgendwie genauso viel hat oder irgendwie besser abschneiden könnte oder beziehungsweise, nee, sagen wir es so, wenn ich mehr habe und trotzdem alle insgesamt weniger, dann entscheidet man sich doch meistens für die Variante. Ja.
Die Resultate waren klar, Macht korrumpiert, sagte Antonakis, so hieß der Studienführer, in einem Podcast der Hochschule. Je mehr Anhänger ein Diktator hatte, also je mehr Macht der Diktator hatte und damit Macht, und je öfter er diese Entscheidung fällen durfte, desto mehr behielt er für sich, zum Schaden der Allgemeinheit. So. Also das ist wichtig. Je mehr Macht und je länger jemand an der Macht war, desto mehr in seiner eigenen Tasche hat er gewirtschaftet.
Ist leider logisch, oder? Irgendwie so ein bisschen.
Zwei spannende Aspekte noch. Weiter zeigte sich, dass hohe Testosteronwerte den korrumpierenden Effekt der Macht vergrößerten. Also das heißt, ich bin sehr korrupt. Und Menschen mit hohen Werten für Ehrlichkeit, also vorher Fragebogen, blablabla, und Menschen, die für sich sagen, ihnen ist Ehrlichkeit super wichtig, entschieden sich bei den ersten Wiederholungen seltener antisozial, aber mit der Zeit dann auch genauso antisozial. Also, das ist die erste Studie, die ich mitgebracht habe. Dann dachte ich aber, ja, okay.
Das leider alles nicht überraschend.
Nicht überraschend. Ne? Und wir haben ja den Effekt, dass es anonym ist. So, und dann kann man sehr sagen, ja, das kann ja auch daran liegen, dass der Herrscher oder der Diktator in dem Fall anonym ist. Und ich habe dann noch nach weiteren Studien gesucht und bin echt dann irgendwann auf eine gekommen von der USC, von der Stanford Graduate School of Business. Das fand ich spannend. Und die haben gesagt, zu Macht kommt noch eine weitere Dimension. Und wenn die weitere Dimension dazu kommt, dann korrumpiert Macht ganz besonders und wird Macht zu einem sehr, sehr toxischen Cocktail. Und das ist?
Warte, lass mich raten. Ich würde jetzt mal sagen, sowas wie so eine moralische Ebene oder so ein Narrativ, so eine Erzählung, weißt du, so eine Heldengeschichte, sowas quasi, was ich oben drüber stülpe.
Guter
Punkt. Im Namen von zum Beispiel Religion könnte es auch sein.
Stimmt vermutlich. In dem Fall nicht. In dem Fall ist es Macht, aber ein niedriger Status.
Das heißt was?
Mittleres Management.
Ah, oh, ja gut, aber ja.
Leute, die einen oder einen vermeintlichen niedrigen Status haben, und Politiker haben ja aktuell einen sehr, sehr schlechten Status, würde ich mal sagen, in der Gemeinbevölkerung. Und gerade so Menschen im mittleren Management, die ich, by the way, da hatte ich letzte Woche ein spannendes Gespräch mit einem Beraterkollegen.
Die hast du gefressen, gell, mittleres Management.
Ja, ja, die habe ich komplett gefressen. Das sind, nein, nein, wir haben vermutlich auch viele Zuhörer, aber ich aus meiner eigenen Wahrnehmung, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, ist das mittlere Management der schlimmste Ort von allen. Das sind auch die businesstechnisch in der Zusammenarbeit die schlimmsten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist wirklich der Ort, wenn ich an einem Ort niemals sein will, dann ist es das mittlere Management. Und das kommt daher, sagen die hier in der Studie, ich fasse es jetzt mal zusammen, dass dieser niedrige Status bedrohlich wirkt, ja, und es ist eine gewisse Form der Abweisung, ich aber durch die Macht darauf Einfluss nehmen kann. Und dementsprechend werden die Aufgaben, die ich dann meinen Mitmenschen stelle, teilweise erniedrigend. Die haben das getestet und die Leute, die dann Macht hatten, aber einen niedrigeren Status in der Gruppe, die haben dann so Sachen gefordert wie, du musst jetzt bellen wie ein Hund. So. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, wie das Verhältnis zwischen Politikern und den Bürgern ist und sich diese Studie mal zu Gemüte zieht, da mache ich wuff, wuff, wuff.
Oh, ja.
Das ist wirklich, das fand ich sehr, sehr spannend, diese beiden Studien. Ich werde sie euch auch verlinken, am Ende vergesse ich es eh. Nein, ich werde sie euch verlinken, versprochen. Und das zum Thema Macht korrumpiert. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, um nochmal auf den Kommentar einzugehen. Ich fände es cool, und keine Sorge, Leute, ich werde jetzt nicht größenwahnsinnig und habe nicht vor, jetzt morgen eine Partei zu gründen. Aber was wäre, wenn man eine Partei gründen würde? Sagen wir mal, man nennt sie Reset. Und das wäre die erste Partei in Deutschland mit einem Ablaufdatum. Das Ablaufdatum ist nach der ersten Legislaturperiode, wo diese Partei 4 Jahre an der Macht war. Und jeder weiß es. Und es steht in den Statuten drin. Nach den 4 Jahren ist Schluss. Und diese Gruppe an Politikern dann oder Menschen, die dann in die Ministerien gehen, sind A, Leute, die noch nie ein politisches Amt bekleidet haben und die B, einen hohen Status haben. Wichtig. Aufgrund der Studienlage.
Ja, das klingt Sinn. Ja.
Und die würden sich
und auch unabhängig sind so dadurch. Also erstens ja, hoher Status und ich würde auch sagen, man muss jetzt vielleicht nicht reich sein, aber man hat es halt im Endeffekt nicht nötig. So. Also man ist auch nicht korrupt.
Richtig. Oder man hat eine niedrige Gefahr, korrupt zu werden oder ja, darauf irgendwie anzuspringen. Und ich habe dann, es gibt zwei Bedingungen. Also die erste Bedingung wäre natürlich, diese Partei kann nicht koalieren. Geht nicht. Also es muss die absolute Mehrheit sein bei der Wahl. Es sei denn, die Juniorpartei dann ist bereit, eine Bedingung zu 100% umzusetzen. Und das ist die Einführung der direkten Demokratie. Weil ich habe mit meinem Kumpel, mit dem ich dann den 72-Kilometer-Marsch gemacht habe, dem habe ich das dann auch so ein bisschen erklärt. Er sagte, ja, er findet das gut. Aber er glaubt zum Beispiel, seine Mutter wird das nicht verstehen, weil sie dann Angst hätte, ja, aber wo ist dann die Kontinuität? Und wir müssen ja die Kontinuität aber anders denken, weil die Kontinuität würde nicht mehr von korrumpierenden Politikern kommen, sondern vom Volk. Weil das Volk dann, wie in der Schweiz, das Mitspracherecht hat und als Korrektiv dienen könnte. Das Volk wäre die Kontinuität. Die Politiker können wechseln. Und das Schöne dabei ist, ich bin dann durchgegangen, okay, jetzt könnte man ja sagen, das Volk, wenn das Volk mehr Macht hat, vielleicht ist es auch korrumpierbar. Ich glaube aber nicht, weil zwei Gründe sprechen dagegen. Der erste Grund und wichtigste Grund ist, das Volk ist viel zu heterogen.
Es ist nicht korrumpierbar, ich würde sagen, es ist eher verführbar. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, weil ich meine, wir haben schon oft Massenphänomene gesehen. Aber gut, ich meine, das kannst du nie ausschließen.
Schau mal, also, was aber für den einen im Volk super vorteilhaft ist, ist für den anderen super nachteilhaft. So,
ja.
Deshalb besteht da schon mal eine deutlich geringere Gefahr, dass es da zu irgendwelchen Verleitungen kommen kann. Und das andere ist, das Volk verändert sich auch ständig. Menschen sterben, andere Menschen werden geboren, kommen in das Alter, wo sie wählen dürfen. Ich halte das für die einzig richtige Möglichkeit, unsere Demokratie zu retten. Deshalb, das waren so die Gedankenspiele zum Thema Reset. Vielleicht, ich meine, wir haben jetzt nichts geplant, aber weiß ich nicht. Vielleicht, wir sind ja noch jung. Ich fand diese Idee einer Partei mit einem Ablaufdatum wäre, glaube ich, auch eine Story, die man erzählen kann und womit man echt Menschen begeistern kann, weil ich glaube, und das habe ich häufig gesagt, die Änderung wird nicht aus dem System selber kommen.
Also ich finde es super. Ich finde die Idee genial. Ich glaube trotzdem, dass es Schwierigkeiten geben würde in der Kommunikation, weil man muss natürlich eins fairerweise sagen, es gibt ja diesen, ich bin kein großer Fan von diesem Spruch, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Es ist mir immer ein bisschen zu einfach, weil am Ende wählst du eine Partei und was dann dabei rauskommt, ja, mein Gott, ich finde das so ein bisschen sehr einfach gedacht, aber es stimmt natürlich schon, dass man unterm Strich dann das bekommt, was halt viele Leute sind. Zum Beispiel bei uns, glaube ich, ist es schon sehr angstgetrieben. Dazu auch gleich noch ein schönes Beispiel. Und ich glaube, also ich höre wirklich tatsächlich jetzt, wenn ich mir vorstelle, es würde dieses Projekt geben, 4 Jahre, wir wollen richtig Sachen ändern und danach sind wir quasi wieder weg. Höre ich jetzt schon Olaf Scholz, diese Reset-Partei, sie werden alles, alle unsere Errungenschaften, weil sie nichts zu verlieren haben, sie werden alles aufs Spiel setzen und danach machen sie sich aus dem Staub, weißt du, dann wird er quasi so dieses, dann würde natürlich wieder sehr viel Angst bedient werden nach dem Motto, die machen Dinge, die unverantwortlich sind, weil sie eben danach keine Verantwortung übernehmen müssen. Es würde halt sehr wieder diese, es würde im Endeffekt, das Problem ist ja, diese Wahlkämpfe werden ja auch immer nur aus Angst geführt. Das ist ja auch so ein Problem. Man sieht ja jetzt auch wieder, wird sehr viel mit Angst gespielt. Hier, wenn ihr den wählt, dann passiert das. Und wenn ihr den wählt, dann passiert das. Und sehr wenig mit Lösungen. Und das wäre ja dann mal eigentlich ein totaler Lösungswahlkampf. Es könnte natürlich auch sein, dass das mal der Durchbruch wäre. Aber natürlich würde sehr viel kommen nach dem Motto, es wäre rücksichtslos, unsolidarisch. Dann, weißt du, dann würde diese ganze Litanei kommen. Darauf muss man sich natürlich vorbereiten. Aber ich glaube, die Grundidee ist genial. Na, die finde ich sehr, sehr spannend. Man muss es vielleicht mal sämtliche Szenarien durchdenken. Und was ich gerade noch sagen wollte, hier dass das Volk korrumpierbar, verführbar, wie auch immer ist, das kann ja kein Ausschlusskriterium für direkte Demokratie sein, weil es ist ja jetzt auch verführbar. Es ist ja völlig egal, wer regiert. Wir sehen es ja jetzt auch. Es gibt ja immer Bestrebungen, Sachen zu verbieten. Wir haben auch eine ganz klare Tendenz bei vielen Journalisten. Da gibt es ja die berühmten Umfragen. Also das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine extreme Last Rot-Grünes, das ist ja auch eine Verführbarkeit. Also die Gefahr gibt's ja immer, dass man den Wähler oder die große Wählerschaft in gewisse Richtungen verführt, argumentiert, drängt, wie auch immer man das nennen will.
Naja, du beschreibst gerade du beschreibst gerade den Wahlkampf. Der Wahlkampf in unserem jetzigen politischen System ist eine einzige Verführung. Es ist ein Lügen, wir alle wissen es, es ist ein Lügen, bis sich die Balken brechen.
Ja, ja, das sowieso.
Und dann ist es
leider normal, dass alle so lügen.
Und dann ist es die große
Lügen. Es ist halt, sie versprechen halt was, ja, was sie nicht halten können.
Falsche Versprechen sind Lügen. Ja. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, es ist verantwortungslos, weil man sich nachher aus dem Staub macht. Gerade das ist ja die Verantwortung.
Aber jetzt muss ich einmal einhaken, aber du sagst ja immer, Kompromisse sind schlecht. Also wir würden dann ja auch, wir würden jetzt antreten und wir sagen, wir wollen das machen, dann würden wir auch lügen. Weil wenn wir es danach nicht, also.
Wie meinst du das?
Naja, ich muss ja sagen, ich will das machen. Nur weil ich quasi, also ich kann ja nicht sagen, also die Parteien können ja jetzt alle nicht sagen, ja, wir wollen gewählt werden, aber wir wissen, dass wir das nicht umsetzen können, deswegen stellen wir gar keine Forderungen. Also ich kann ja nicht quasi sagen, jemand lügt, weil er was, also ich kann ja sagen, wenn eine Fußballmannschaft will Meister werden und dann werden sie es nicht, dann sage ich, sie haben gelogen. Also ich muss ja irgendwelche Forderungen stellen, wo ich sage, wenn wir die Mehrheit hätten oder haben, dann setzen wir das um. Sie haben sie halt nicht. Das ist klar, dass danach natürlich wieder alles einkassiert wird, aber das ist ja auch natürlich den Umständen, weil du sagst ja immer, Kompromisse sind Mist. Also ich kann ja nicht von den Parteien verlangen, dass sie von vornherein Kompromisse fordern. Das wäre ja noch unsinniger. Also man braucht ja extreme Forderungen, dass danach zumindest vielleicht noch, wenn 50% oder 10% übrig bleiben, dass zumindest noch ein bisschen was da
ist. Deshalb ist das System ja so schlecht.
Ja gut, aber natürlich kann man da sicherlich Sachen verbessern.
Nee, das ist Makulatur. Wenn jetzt ist Wahlkampf und wir wissen, dass was Merz sagt, was alle sagen, wir wissen insgeheim, es wird nicht kommen, weil sie diese Kompromisse dann treffen müssen.
Ja gut, aber was soll er denn sagen? Das meine ich ja. Also was würdest du jetzt sagen als Merz?
Richtig.
Sie mich nicht, weil ich kann
sehen. Richtig.
Ja.
Das soll er als Teil des Systems muss sich ja so agieren. Deshalb ist das System böse, nicht er. Er ist ja.
Böse? Es könnten ja auch theoretisch könnte er ja auch die absolute Mehrheit bekommen und vielleicht. Also wir müssen ja eine Sache sagen. Wir können ja tatsächlich keinem Politiker vorwerfen, dass er etwas nicht durchgezogen hat, weil es hatte ja noch nie eine Partei, bin mir jetzt relativ sicher, die absolute Mehrheit. Also in Amerika ist es ja schon anders, da gibt's ja zwei Parteien und da gibt's natürlich auch Checks and Balances und dann gibt's hier Kongress und Repräsentantenhaus, aber trotzdem, es regiert immer eine Partei. Bei uns gibt's ja quasi, also das ist, glaube ich, auch ein interessanter Ansatz, das hast du ja auch schon mal gesagt, dass im Endeffekt die stärkste Partei regieren würde. Das, glaube ich, wäre zumindest schon mal ein Minischritt, weil diese Koalitionen sind halt von Haus aus schon schwierig. Also das meinte ich ja, das Problem ist ja, wir können ja gar nicht beurteilen, was ein Politiker umgesetzt hat, weil er ja nie, sag ich mal, richtig regieren konnte. Also eine Partei ist ja schon, also du musst dir erstmal, man muss sich das ja mal vorstellen, du hast eine Partei, da musst du ja schon mal sehr viele Sachen zusammenbringen, unter einen Hut bringen. Das stelle ich mir zum Beispiel schon sehr schwierig vor. Ich habe neulich tatsächlich mal, ich wollte einfach mal schauen, was Volt so macht. Ich weiß ungefähr, für was die stehen. Dann habe ich mir dieses Wahlprogramm und ich sag's dir ehrlich, über 100 Seiten. Ich finde es auch eine Frechheit, dass diese Parteien heutzutage immer noch 120 Seiten Programme schreiben. Was soll das? Schreib doch ein. Ich muss doch auf 2 oder 3 Seiten muss ich das doch zusammenfassen können. Ich brauche nicht zu jedem Schwachsinn irgendwas ausufern schreiben. Und das meine ich. Da siehst du schon selbst eine Partei. Weißt du, da hast du so viele Interessen. Dann musst du da zu jedem Schwachsinn ein Statement und oh ja hier das und das. Weißt du, du musst eine Partei mal unter einen Haufen kriegen. Das ist ja schon schwer. Und dann arbeiten am Ende 2 oder 3 zusammen. Ich meine. Ganz ehrlich, was soll denn dabei rauskommen?
Mein Reden.
Ja.
Ich widerspreche dir gar nicht. Der Politiker in dem jetzigen System muss nicht nur dann mit seinen Koalitionspartnern Kompromisse finden, er findet ja auch jetzt schon Kompromisse mit dem Wähler in 4 Jahren, den er dann wieder anlügen kann. Deshalb sage ich, dass dieses System böse ist. Der Politiker, der spielt da seine Rolle. Und du hast recht. Wenn er ehrlich wäre, der wird keine Stimmen bekommen. Ist ja so.
So. Man könnte es mal probieren. Das ist ja auch, was ich auch faszinierend finde, dass eigentlich, das ist ja auch so, im Endeffekt machen die alle dasselbe. Und irgendwie funktioniert es ja für keinen so richtig. Also theoretisch müsste man ja mal, gut, du kannst natürlich auch auf die Schnauze fliegen, aber man könnte ja so einen Wahlkampf, man muss sich ja nur die Wahlplakate anschauen, da gibt's natürlich Unterschiede, aber trotzdem, im Endeffekt, wenn man es mal ehrlich ist, machen die alle mehr oder weniger dasselbe. Also es wäre mal total interessant, wenn man mal ein bisschen was anderes machen würde. Zum Beispiel, du könntest ja sagen, ja, sie müssen mich wählen, weil...
Will ich ja.
Ja, so...
Will ja was anderes machen.
Ja, also das, aber das macht ja keiner, das ist ja auch faszinierend. Also man muss sich das ja alles mal vorstellen, ich will mich jetzt nicht schon wieder aufregen, aber wenn man sich das mal anschaut, was gerade passiert, und zwar, ich habe neulich mit meinem Vater telefoniert und habe mich da richtig aufgeregt, und zwar über alle Parteien, weil ich mich wirklich nur noch schütteln kann. Also Cringe-Level ist wirklich, Olaf Scholz, höre ich vor 2, 3 Tagen, jetzt preiste als großen Gamechanger an, eine, wie er sagt, harmonisierte E-Auto-Prämie, europaweit. Die Ampel hat über Nacht die E-Auto-Förderung abgeschafft. Jetzt, also... Dann passiert die Sache in Aschaffenburg, dann wird ein Bild gepostet, Scholz, Faeser im Situation Room und ich will das nicht mehr hinnehmen und wir ermitteln jetzt die Hintergründe. Das ist doch Realsatire, das kann doch keiner mehr ernst nehmen. Die CDU postet Videos von Carsten Linnemann beim Tischtennis spielen, wie er rumspringt und schreibt dazu Linnemann-Core. Ich kann das alles nicht mehr. Die FDP redet schlau daher, verbal ist das ja alles toll, aber wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel Stark-Watzinger, die hat ihr ganzes Ministerium durchbesetzt mit FDP-Leuten, die alle fachfremd waren, alle ausgetauscht, also die predigen auch Wein, predigen Wasser, saufen dann Wein, auch halt leider, ja, es ist halt leider nicht mehr glaubwürdig. Gut, bei den Grünen, da muss ich fast, also das ist ja fast schon süß, wenn man Frau Baerbock sieht, ihr Beitrag zu, ja, wie gehen wir jetzt mit den USA um? Hat sie gesagt, sie hat mal in Florida gelebt für ein paar Monate. Das ist jetzt ihr Beitrag.
Ich habe auch mal Jura studiert.
Also, ja, dann hier Grüne Jugend, das ist auch gut mit diesem Gelbhaar-Skandal. da hat sich sogar, da regen sich jetzt sogar Grüne über die grüne Jugend auf, weil die Unschuldsvermutung gelte nur vor Gericht, aber nicht in einer Partei. Also, und die AfD schmeißt Abschiebetickets hier im Stil von Flugtickets in, wollen sie denn hier in die Briefkästen verteilen oder haben
das schon gemacht? Ich habe keinen bekommen.
Also, das ist doch alles, das ist Wahnsinn. Dann kriege ich noch E-Mails, ich soll mich zu Elon Musk äußern, wo ich mir denke, erstens, was habe ich jetzt mit Elon Musk zu tun, zu seiner Aktion da? Also, ich finde das hochgradig befremdlich, wie er da natürlich, dann sagen die Leute, der ist Autist und der hat ein paar Schrauben locker. Ja, ich finde auch, man muss.
Können wir kurz bei den deutschen Parteien kurz bleiben, ja. weil du hast das ja so schön.
Also ich schäme mich wirklich für alle. Ich kann es nicht anders sagen.
Aber jetzt ist meine Frage an dich. Was ist deine Quintessenz daraus?
Ich bin auch sehr kurz davor, nicht zu wählen, tatsächlich. Ich werde das, glaube ich, aus Lust und Laune rausmachen, entweder vielleicht. Aber ich bin auch, also ich habe, ich sag's ja gar nicht, ich habe 0,0 Lust zu wählen. 0,0.
So. Und glaubst du, dass diese Parteien einfach nur alle nur Vollidioten haben? Oder glaubst du jetzt, wo du sagst, das ist ein flächendeckendes Phänomen bei allen Parteien, dass es vielleicht nicht doch an diesem System liegen kann, dass die alle so
handeln? Ich sag ja schon seit langem, dass ich das Parteiensystem auch schlecht finde und dass ich gerne, also im Endeffekt müsste es um Lösungen gehen, es müsste um Personen gehen und es müsste um Lösungen gehen. Und dann würde, man könnte ja theoretisch einen Bundestag haben, theoretisch, man könnte auch was anderes haben, wo eben von mir aus, gut, man könnte ihn sicherlich deutlich kleiner machen, sag mal, da sitzen 100 Leute und die sind nicht von Parteien, sondern die werden gewählt, es gibt auch irgendwelche Listen und dann wird eben über Dinge abgestimmt und dann wird eben abgestimmt, ob ich etwas gut finde oder nicht und nicht, das hat die Partei gesagt, deswegen muss ich aus Prinzip dagegen sein. Das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich auch gestern mit zwei Kumpels, mit zwei Unternehmern auch getroffen. Und das Schöne ist ja, oder auch das Schöne und das Ärgerliche zugleich, wir haben auch gesagt, weil wir haben auch über Politik gesprochen, und haben gesagt, eigentlich muss man doch mal verbindend sein. Und man könnte sich, wenn man einfach mal dieses ganze Parteiending weglässt, man könnte sich doch auf die meisten Sachen wahrscheinlich mit gesundem Menschenverstand auf viele Sachen einigen. Auf sehr viele.
Guter Punkt.
Und da ist halt auch natürlich dieses Parteiending das Problem, weil viele Dinge einfach nicht gemacht werden können, weil halt entweder die eine Partei dafür ist oder die andere dagegen. Und die meisten Bürger könnten sich, glaube ich, darauf einigen, weil man redet ja auch, das sage ich ja auch immer, mit den meisten Leuten, mit denen man redet, die sind völlig normal, völlig vernünftig. Und ich glaube, man könnte sich mit den meisten relativ schnell auf viele Sachen einigen.
Guck mal, guter Punkt. Du, gesunder Menschenverstand. Wenn wir jetzt von Aschaffenburg reden, jetzt schreien wieder alle rum und wollen jetzt, ist ja jetzt auch Wahlkampf, wollen es plötzlich ändern. Jeder Politiker äußert sich aktuell so, als sei er in der Opposition gewesen. Es war einfach keiner in der Regierung.
Ja, das meine ich aber schon. Das ist so lächerlich.
Und die sich dann aus der zweiten Reihe trauen und sagen, okay, wir waren in der Regierung, aber das ist kompliziert, spielt auch wieder genau in diese Argumentation, ja, dann müssen wir halt das System ändern, damit es nicht mehr so kompliziert ist. Die CDU und die FDP, auch die SPD, hätte im Bundestag eine Mehrheit für Maßnahmen, die unser schreckliches Problem bekämpfen können. Nicht von heute auf morgen lösen, das sage ich gar nicht. Aber sie hätten die Mehrheit für Maßnahmen, die dieses Problem lösen könnten. Langfristig. Zumindest effektiv bekämpfen können. Sie machen es nicht, weil die Mehrheit mit Stimmen von einer Partei wären, mit der sie nichts zu tun haben will. Wer das, diese parteipolitischen Spielereien über den gesunden Menschenverstand stellt, betreibt Landesverrat. Weil deine Aufgabe als Politiker ist es, dem Land zu dienen. Das ist der Punkt. Und ja, das kann und werde ich nicht akzeptieren. Und deshalb kann ich nicht wählen. Und deshalb mache ich mir Gedanken, was man irgendwie machen kann. Das ist jetzt alles sehr, sehr super am Anfang und wir sind auch super klein. Aber wer weiß, es geht hier für mich wirklich um die Demokratie. Der Erdogan hat doch mal gesagt, er ist ein lupenreiner Demokrat. Ich behaupte das wirklich von mir.
Das hat Putin gesagt.
Echt?
Oder Schröder hat das über Putin gesagt. Aber kann auch sein, dass Erdogan das auch mal gesagt hat, das weiß ich nicht.
So, ernsthaft, das ist
Nee, aber das werfe ich ja auch allen Parteien vor, weißt du, ich finde ja auch, was die AfD macht, höchst lächerlich und verantwortungslos, weil diese Aktionen, die wissen ja ganz genau, dass sie sich damit noch unmöglicher machen für andere Parteien. Und das ist ja auch schädlich, weil sie machen ja im Endeffekt diesen Zirkus, den wir haben im Endeffekt nur noch größer und machen es noch schwerer, weil die Kritik ist ja richtig, manche Vorschläge sind sicherlich auch diskussionswürdig, aber viele Aktionen, frage ich mich, was soll das? Man will doch gar nicht lösen, im Endeffekt geht es doch auch nur um maximale Provokation.
Ja, es ist ein Schauspiel.
Ja, es ist wirklich ein Schauspiel.
Und deshalb, und das ist auch der Grund, warum ich auch die AfD nicht wähle, wenn ich durch die Kommentare blicke, manchmal bei uns, dann wird die ja so als Erlöser dargestellt, diese Partei. Ich glaube, am Ende ist die AfD auch einfach nur eine deutsche politische Partei. Und ich glaube, wenn die Sessel einmal schön platt gesessen sind in Berlin, dann wird sie sich dort auch bequem machen. Und das ist das Problem.
Weißt du, was ich als Problem sehe? Da haben wir neulich auch kurz drüber gesprochen. Wir müssen uns jetzt auch mal wirklich die Frage stellen, was wird aus dem Ganzen? Weil wir reden auch immer über Deutschland. Ja, schön. Und hier und über unsere Parteien. Aber man muss sich ja generell mal das Größere anschauen. Und da ist halt schon die Frage, was wird hier aus der ganzen europäischen Wirtschaft, wenn man sich mal anschaut, was wir da für Blöcke haben. Also China ist sowieso, also in China, die haben auch viele Probleme. Und jetzt kommt wieder der eine oder andere, willst du Verhältnisse wie in China? Nein, darum geht es nicht. Wenn ich eine bessere Aktienkultur habe, dann will ich auch nicht von den USA, dass wir jetzt alle 10 Jobs brauchen. Nein, das will ich nicht. Ich sage nur, dass in China richtig Gas gegeben wird.
Dann geh doch nach China.
Ja, geh doch nach China, genau. Und in den USA, da wird jetzt noch mehr Gas gegeben. Also man muss sich ja das nur mal anschauen. Jetzt völlig wertfrei. Trump kommt dahin, unterzeichnet da seine 100 Dekrete. Jetzt auf einmal, das Thema Bitcoin ist ja schon länger im Gespräch, dann auf einmal jetzt hier Projekt Stargate. Hier alle Großen sind dabei, Oracle, Softbank, OpenAI, Nvidia, Microsoft, 20 Rechenzentren, hier größtes KI-Projekt der Welt, 500 Milliarden Dollar, stehen da im Raum, 100.000 neue Jobs sollen geschaffen werden. Also ich glaube, das kann man gar nicht genug überschätzen. Das ist schon Wahnsinn und das ist jetzt nur eine Sache, also können wir auch noch über Mars reden und was weiß ich. Das wird auch nicht alles in den nächsten 2-3 Jahren umgesetzt werden und das wird sicherlich auch nicht alles ein Erfolg, aber da wird richtig Gas gegeben. Und bei uns, das hat Sascha Lobo neulich sehr schön auf den Punkt gebracht bei Steingart, er hat erklärt diese Philosophie des AI-Acts. Also bei uns ist ja die erste Reaktion immer, okay, wir müssen das mal verbieten, weil das ist ja gefährlich. Also dieser risikobasierte Ansatz, basierend auf Technikfolgenabschätzung geprägt, so in den 80er Jahren, dass eigentlich die ganze Welt ist ein Risiko und ich muss quasi schauen, was sind alles mögliche Risiken und bevor irgendwas passiert, muss man erstmal alles ausschließen. Das heißt, im Endeffekt ist das Ding von Anfang an tot und das ist im Endeffekt ein Verhinderungsansatz und man könnte auch sagen, eigentlich schon ein Versagensansatz, weil ich, bevor überhaupt irgendein Risiko eintritt oder eintreten kann, verbiete ich alles oder reguliere alles durch. Und im Zweifel, ja, es passiert dann nichts, aber es passiert dann auch nichts Gutes. Und das ist halt schon echt heftig. Und im Zweifel wird das ja bei uns noch verschärft. Also ich glaube nicht, dass das gelockert wird, sondern wenn, wird es eher noch verschärft. Die anderen machen lockerer. Also ich will jetzt hier nicht der Crash-Prophet sein für Europa, aber es fällt mir gerade echt schwer zu sagen, wo soll Europa jetzt da groß den Aufschwung hernehmen? Ja. Also
Das siehst du auch im Kleinen. Ich kann da meinen Schweizer Mentor einmal zitieren. Wir waren bei einem Unternehmen drin und es ist ja so, es gibt ja Unternehmen, viele Unternehmen in Europa, die unter der Tyrannei der Compliance-Abteilung leiden. Wir kennen das auch von früheren Arbeitgebern.
Und das ist auch Wahnsinn, wie schnell sich das innerhalb von 2-3 Jahren, ja, hat sich das gefühlt verzehnfacht.
Und das ist halt auf der politischen Ebene und jetzt ist es halt so reingesickert auch in die Unternehmensebene. Und viele, alle, die in den großen Konzernen arbeiten, die werden das vermutlich bestätigen können. Die wichtigste, also die mächtigste Instanz ist eigentlich immer die Compliance. Und ich werde das nie vergessen, wir waren in einem Call mit ihm und es ging um ein Projekt, was wir vorantreiben wollten und kam ein Compliance-Chef rein und hat gesagt, nee, können wir nicht machen, hier und da und da. Und mein Mentor sagte, du bist nicht hier, um das Projekt zu beenden, du bist einzig und allein hier, um mir zu sagen, was das Risiko ist, wenn wir das Projekt durchziehen. Und das ist die Einstellung, die wir brauchen. Mehr nicht. Das ist die Rolle der Compliance. Und das ist auch die Rolle von vielen staatlichen Institutionen. So. Wenn wir das umsetzen, dann kann es wieder gehen. Aber das ist nicht durch irgendwelche Klein-Klein, das ist hier.
Ja, du musst dir das mal vorstellen, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Stell dir also diesen Ansatz. Gründe ich ein Unternehmen, was ist das Risiko? Das Risiko ist, dass das Unternehmen erfolglos ist. Ja, nee, dann Fußballmannschaft treten wir an morgen. Ja, besteht schon ein Risiko, dass wir verlieren. Dann treten wir lieber nicht an. Also das muss man sich mal klar machen, wie irre das ist. Habe ich das schon hier mal die FC Bayern-Doku empfohlen auf ZDF?
Mir hast du sie schon empfohlen.
Ich glaube, hier, also wirklich köstlich, das ist wirklich, also schaut euch das an. Da habe ich mich aber auch gefragt, ZDF wird ja finanziert. Dass die sowas machen, okay, könnte man jetzt auch drüber diskutieren. Brauchen wir dringend, ist das Wichtigste an der FC Bayern?
Ich ja als Bayern-Fan.
Ja, okay, gut, lassen wir das. Aber ich habe neulich gesehen, dann war ich bei Bild oder Kicker, irgendwas halt. Und oben Riesenwerbung, hier Banner, die ZDF-Doku. Und ich denke, muss das jetzt beworben? Also was ist jetzt der Sinn und Zweck? Also klar, die wollen Einschaltquoten, aber trotzdem, also das kostet ja was. Also die Gelder werden dann für Werbung verbraten, damit, also das, ich verstehe das irgendwie nicht. Also dass Sachen aus dem
Guter Punkt,
ÖR ja. beworben werden, ist das gibt's schon, aber ich habe da mal drüber nachgedacht, so, was ist jetzt genau der Sinn? Weil, ja, es hat höhere Einschaltquoten dann vielleicht, aber trotzdem, was bringt das dann unter dem Strich? Weil es ist dann ja auch keine Werbung drin, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass dann die Einnahmen wiederum steigen. Klar, man kann dann sagen, okay, je mehr Zuschauer wir haben, umso gerechtfertigter ist dieses Projekt, aber es sind ja nicht nur hohe Produktionskosten, sondern ich habe dann auch noch Marketingkosten. Also,
nein, das ist
verstehe ich irgendwie nicht.
Vielleicht ist der Grund einfach nur eine,
dass sie zu viel Geld haben.
Eine Arroganz.
Da liegen noch ein paar Millionen rum.
Ja,
also ich weiß es nicht. Ich kann jetzt dazu nur inkompetente Vermutungen anstellen, aber ich habe mir gedacht, irgendwie
eine Dekadenz.
Wundert mich das.
Eine Dekadenz.
Ja, aber die Doku, wirklich klasse, was da in den 90er Jahren alles passiert ist. Da weiß man viel, aber ich kann euch versprechen, wer damals nicht rund um die Uhr Fußball geguckt hat und jede Bildzeitung gelesen hat, der wird überrascht sein, weil was da noch, da waren wirklich noch ein paar Sachen.
Ich muss mir noch ansehen.
Wow, also zwischen Matthäus und Klinsmann, also wirklich Gold. Also was Lodder da abgezogen hat, also man schwankt so zwischen Stolz, weil man sich denkt, das gibt's ja nicht, dass der das gemacht hat. Und auch wirklich, man schämt sich aber auch gleichzeitig ja. Grund und Boden. Also ganz toll. Ja, zu Elon Musk noch schnell. Also ich finde das auch mittlerweile schon, mich nervt das auch, dass dann da so Fragen kommen, so nach dem Motto, man muss jetzt da irgendwie ein Statement dazu abgeben. Also auf der einen Seite hier der neue Adolf Hitler und ihr braucht in 50 Jahren nicht sagen, dass man das nicht schon alles vorher wusste. Und auf der anderen Seite dann, das hast du ja auch diese Woche gesagt, diese Fanboys, die dann so nach dem Motto sofort
verteidigen. Reflexartig, ja. Reflexartige Schnappatmung gibt's in einem anderen Spektrum genauso.
Ja, also.
Ich kann dazu sagen, vielleicht, um den Elefanten im Raum anzusprechen. Ich habe mir seine Rede angesehen am nächsten Morgen oder was, ohne, ich wusste nichts von dem Vorfall. Ich wurde auch nicht geframed vorher. Ich bin wirklich als Baby reingegangen und habe mir das angehört und habe das gesehen und für mich war das ganz, ganz klar ein Nazi-Gruß. Also aus meiner Wahrnehmung. Meine erste Reaktion war, what the fuck? Also
ja, ich fand vor allem diese Ausführung, weißt du, dieses, also ich sag mal, auch der Gesichtsausdruck dazu. So,
aber ich dachte mir dann, okay, das ist halt der erste Reflex. Mein erster Reflex war sofort, okay, das ist der Nazi-Gruß.
Ja gut,
so,
klar.
Dann habe ich überlegt, so, ne? Und dann liest man ja auch viel und hier und da und da und da. Und ich dachte aber trotzdem so aus meiner deutschen Brille, absolut unangebracht, also völlig befremdlich, das so zu machen.
Befremdlich ist, glaube ich, das perfekte Wort.
Dennoch glaube ich jetzt nicht, dass er den zweiten Holocaust starten wird. So, das ist halt die andere Dimension, aber das ist ja die drei Ebenen, über die wir auch mal gesprochen haben. Die wird ja gar nicht mehr irgendwie, also die inhaltliche Ebene ist ja gar nicht mehr Thema. Es geht ja nur noch um irgendwie die Debatte und die Debatte über die Debatte, über irgendwelche Umgangsformen. Das ist zu schwach. Was mir noch am Herzen liegt, es wurde dann natürlich dann von vielen, die ihn in Schutz nehmen, Screenshots gezeigt von anderen Politikern aus dem linken Spektrum, die das angeblich auch schon gemacht haben. Und da war auch ein Bild von Robert Habeck dabei. Das ging, habe ich 100 Mal gesehen. Und ich habe dann aber auch gesehen, das gesamte Video, wo Robert Habeck das gemacht hat. Und das war irgendwo in Asien, glaube ich, wo er einen Flugsimulator gespielt hat. Die haben ihm das gezeigt. Und da hat er dann halt diese Bewegung gemacht. So, und das haben die gescreenshottet und als Beweis gestellt, okay, Robert Habeck hat das auch gemacht. Und das ist genauso manipulativ, schwieriges Wort, wie es häufig auf der anderen Seite gemacht wird. Und es ist genauso ekelhaft und genauso abstoßend und es ist wirklich, wirklich ermüdend.
Aber da sind wir doch jetzt wieder genau bei dem Punkt, also ich bin quasi in meinem Camp und versuche, egal, also ich denke gar nicht mehr drüber nach, finde ich das jetzt gut oder schlecht, sondern einfach quasi,
ja.
Elon macht das, den finde ich gut, dann muss ich ihn sofort verteidigen.
Robert macht's, den finde ich schlecht.
Oder ich bin im anderen, oder genau, oder wenn es Robert macht, ist es schlecht. Und wenn ich gegen Elon bin, dann ist er der, da muss ich jetzt schauen, dass ich ihn als neuen Adolf Hitler möglichst darstelle. Und jeder, der Tesla fährt, muss sofort sich rechtfertigen. Also ich fahre ja keinen Tesla, aber also es ist anstrengend. Aber was ich ehrlich gesagt noch auch befremd, also der ganze, das war schon auch irgendwie alles eine. Diese Amtseinführung war schon eine spezielle Show, auch wie Elon da rumgesprungen ist. Und dann dieses, ja gut, ich sage es mal so, wahrscheinlich war er auch nicht ganz nüchtern oder zumindest ist zumindest naheliegend, da steht er ja auch dazu. Und auch dieses, es ist schon weird, aber gut, dass Elon, dass dann vielleicht nicht alle Tassen im Schrank stehen, das ist jetzt auch nichts Neues, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, weil er ist halt speziell, ja. Das ist ja auch ein Teil des Genies, des Genialen, aber ja, es ist speziell auf jeden Fall.
Ja.
Ich will das jetzt gar nicht werten,
wobei,
aber
auch ohne Wertung, wie Donald Trump da sitzt und die 100 Dekrete unterschreibt und ich dann hier blicke und egal mit welcher Behörde ich spreche, nur weil ich eine Mail statt einen Brief schicken will und es immer heißt, geht nicht und ich dann sehe, wie schnell große Entscheidungen getroffen werden können. Da war ich schon, und ich verspüre nie Neid eigentlich, aber da habe ich schon rübergeblickt und dachte, boah, ein wenig davon wünsche ich mir hier auch. Wollen wir es heute dabei belassen? Wilder Ritt heute wieder. Hat Spaß gemacht.
Immer wild.
Haben wir noch irgendwas Krasses, was wir vergessen haben? Nee, WhatsApp-Gruppe bitte rein. Es ist eine Pflichtveranstaltung. In 8 Jahren sind wir dann Bundeskanzler. 4 Jahre lang.
Die WhatsApp-Gruppe gibt es dann immer noch.
Und dann lassen wir uns von NGOs für teuer Geld bezahlen. Das ist eigentlich
genau
der Plan.
Dann lasse ich mich schön bestechen und dann fresse ich mir,
weil
alles, was ich jetzt abtrainiere, fresse ich mir dann wieder schön drauf.
Wir wissen es ja durch die Studienlage, Macht korrumpiert, deshalb dürfen wir uns auch korrumpieren lassen.
Ja, natürlich. Bin ja Mensch geblieben.
So, richtig. Ich bin ja menschlich.
Ein Mensch, eine Bestechung.
Ich bin bestechlich.
1 Kilo Austern jeden Tag.
Ja, ich bin auch bestechlich. Ich gebe es auch hier offen zu. Jeder hat seinen Preis. Und ich auch. Ich lasse mich auch bestechen.
Das halte ich auch für leider normal.
Ja.
Also.
Ich habe letztens sowas, warte mal. Was war das nochmal? Irgendwie so, würdest du 5 Millionen nehmen, aber du würdest für das nächste Jahr jeden Tag an einem random Zeitpunkt, du weißt es nicht, für 30 Sekunden in den Ozean geschmissen werden. Also du würdest einfach dann so 30 Sekunden im Ozean sein und müsstest dort.
Ja, und danach wäre ich wieder quasi.
Und dann wärst du wieder zurück. Auch nicht nass.
Willst
du das machen?
Ja.
Es könnte auch nachts sein, irgendwo im Ozean, indischer Ozean.
30 Sekunden. Also wenn es jetzt eine Stunde wäre, würde ich sehr lange, aber 30 Sekunden. Also die Frage ist ja, passiert mir was oder passiert mir nichts?
Ja, weiß ich nicht, können Hai sein.
Ach so, ja gut, okay, also nicht quasi einfach, ich schwimme da, sondern ich könnte schon noch,
irgendwo.
Ich könnte schon auch theoretisch sterben.
Da können Tsunami-Wellen sein.
Aber 30 Sekunden ist halt schon jeden, das müsste man, das würde ich mir vorher erstmal durchrechnen. Da würde ich mit einem Risikoforscher sprechen. Spontan würde ich aber sagen, ja. Weil 30 Sekunden sind halt schon relativ kurz. Das sollte man schon irgendwie immer hinkriegen.
Ich habe Angst vor dem Ozean.
Ja, ich finde das auch, weißt du was, das Gruseligste ist, was es gibt. Kennst du auf TikTok diese riesen Tanker da und dann kommt über diese Musik. Das ist krasser als jeder Horrorfilm der Welt. Das ist wirklich, also wenn ich da auf diesem Boot, da würde ich wirklich am liebsten sofort sterben. Das wäre für mich so mit das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann.
Ozeane, ich finde, ich würde niemals im offenen Ozean auch nur einen.
Ja gut, das ist ja immer so, man stellt sich halt dann so normales Meer vor, aber so Ozean, so die Nummer.
Auch normales Meer nicht. So, wenn ich irgendwie im offenen
See bin. Ja, okay, ich würde doch Nein sagen, glaube ich.
Guck, jetzt habe ich deine Angst getriggert.
Oh, ja.
Wow.
Ich gehe so auf Südsee jeden Tag einmal.
Ja.
Kokosnuss, Piña Colada und dann ganz smooth. Man könnte ja Glück haben und jeden Tag bei der
Pina, Glück,
wenn das random ist.
Kannst du aber auch Pech haben.
Ja, jeden Tag.
Das sind lange 30 Sekunden.
Also wer das nicht kennt, Leute, sucht mal nach was.
Deep Sea.
Deep Sea ist gut, ja, ja.
Deep Sea Boat.
Ja, ja. Deep Sea sollte gut sein, ja.
Ja.
Das ist wirklich.
Waves. Ist Englisch heißt Welle.
Sehr schön.
Yes, of course.
Gerne Daumen nach oben da lassen und Abonnement. Ist gratis, ist gut.
Ist gratis, ist gut.
Ich muss eins noch leider sagen. Nee, ich muss eins noch sagen. Wer es tatsächlich anders macht, ist die Partei. Ich muss tatsächlich bei diesen Wahlplakaten
die sind gut,
sehr ja. lachen. Kein Weltkrieg ohne Deutschland. Ich muss leider sagen, es ist leider sehr lustig.
Die
also,
sind gut.
Das ist wenigstens ein Lichtblick, ein humoristischer Lichtblick. Aber gut, wählen tue ich die Partei trotzdem nicht. Aber man muss sagen, das ist. Es ist leider mein Humor, das muss ich zugeben.
Ich hab auch schon überlegt, welche Position du im Kabinett einnehmen würdest. Ich habe schon überlegt.
Da ich jetzt so sportlich und aktiv bin, hast du bestimmt an den Innenminister gedacht, weil der ist ja auch für Sport zuständig.
Nee, das sage ich dir ein andermal, welche Position du übernimmst.
Gut, dann bin ich sehr gespannt. Dann euch ein schönes Wochenende. WhatsApp-Gruppe natürlich sehr zu empfehlen.
Wir haben euch
lieb. Wir geben Gas. Danke euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.